Die DHV-News vom 24. Dezember 2021. Buschmann, jetzt nicht. Entkriminalisierung über Bundesländer. Herzlich willkommen bei den DHV-News und herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten. Zwei kleine Videotipps habe ich, wie so oft am Anfang hier. Einmal der Livestream von letzter Woche mit Winds & Weed und der Grower Community ist jetzt online. 2 Stunden lang über das Vergangene, das Zukünftige, das Hier und Jetzt und vor allen Dingen mit Schwerpunkt mögliche Detailregelungen einer zukünftigen legalen Eigenanbau. Gesetzesgeschichte. Da war ich jetzt im Kasus ein bisschen durcheinander. Also, Details des Eigenanbaus war der Schwerpunkt, aber natürlich auch alles mögliche andere rundherum. Wir hatten 2 Stunden Zeit und ja, die Leute haben das gefeiert, warum auch immer. Ja, also wer Lust hat, sich 2 Stunden da um die Ohren zu hauen oder einen Teil davon, der ist auf jeden Fall jetzt online. Und der andere Videohinweis ist von Drug Reporter auf englischen Interview, was ich gemacht habe zum Thema, was jetzt hier in Deutschland los ist. Ne? Das ist was für Leute. Einer hat da kommentiert, er guckt immer meine Videos, aber kann ja gar nicht so richtig Deutsch und deswegen fand er das super. Also für solche Leute, ja, ist das Video gut. Alles in der Videobeschreibung. Nächste Woche keine News, muss ich sagen, wegen Feiertagen und da müsst ihr darben. Aber dafür gibt es einen Livestream, einen Tag vorher, am 30. Donnerstags. Da machen wir einen Jahresrückblick, Tradition der letzten Jahre, viele können sich wahrscheinlich daran erinnern, wo wir nochmal die ganzen Themen durchgehen, was so passiert ist, auf internationaler Ebene, aber natürlich auch in Deutschland, besonders spannend diesmal. Ein bisschen Ausblick vielleicht noch aufs nächste Jahr und Spendengala dabei vor allen Dingen. Ja, wir werden wieder Live-Ticker haben, Live-Counter, also alle Spenden, die über YouTube reinkommen, soweit ich weiß, vor allen Dingen PayPal eben, das ist sowieso der größere Batzen. Die zählen wir live mit dem Counter und blenden das mal ein und so weiter. Da können wir alle zusammen hier wahnsinnig mitfiebern und so. Wird toll. Auch inhaltlich sicherlich nicht verkehrt zu gucken. Spendenaktion, letzter Hinweis im Vorgeplänkel. Spendenstand ist jetzt gerade 71.168 Euro von 2.773 Spendern. Wir haben 48% erreicht und ungefähr 48% der Zeit ist rum. Also wir sind im Lot, aber auch nicht drüber. Insofern, ja, nächste Woche keine News. Ich kann nicht aufrufen, dann müsst ihr euch selber aufrufen, wenn ihr das vergessen habt nächste Woche. Also wir brauchen weiter euren Support. Ja, sonst wird das schwierig mit unserem Spendenziel hier. So, jetzt weiter zum Herrn Buschmann. Ich habe noch ein paar mehr Politiker-Zitate gefunden. Ja, kommen jetzt ein paar Videoschnipsel. Es gibt auch noch welche von der CDU-Front. Ja, die haben ja gerade ihren Vorsitzenden gewählt. Einer der Kandidaten, der Herr Braun aus dem Kanzleramt, hat was zu Cannabis gesagt. Und auch der neue Vorsitzende Friedrich Merz hat was zu Cannabis gesagt. Aber das lassen wir jetzt mal sein hier. Die sind jetzt nicht mehr so wichtig, diese Leute da in der Opposition. Und die sind sowieso alle gegen Cannabis. Ja, da hätte ich jetzt eingespielt, CDU ist gegen Cannabis. Naja, okay, wisst ihr eh, geschenkt, CDU weiterhin abwählen. Die haben es noch nicht begriffen. Wichtiger ist das Statement von Marco Buschmann, unser neuer Bundesjustizminister, von der FDP ins Rennen geschickt. Und der ist deshalb wichtig, weil er einer der beteiligten Minister ist, die dann das neue Gesetz zusammenschrauben müssen. Ich habe hier schon erwähnt, dass etliche Ministerien daran beteiligt sein werden, dass das auch deswegen kompliziert wird und ein bisschen dauern wird, bis die ihre Stellungnahmen abgegeben haben, die Ministerien. Und dass federführend Gesundheitsminister Lauterbach zuständig sein wird, das hat Buschmann im Interview alles genau so bestätigt. Und auch, dass das nicht schnell gehen wird. Auf die Frage nach dem Zeitplan kamen dann erstmal alle möglichen allgemeinen Argumente, warum überhaupt legalisiert werden soll. Da dachte ich schon, jetzt kommt keine Antwort mehr auf die eigentliche Frage. Aber dann sagt er doch noch was zum Zeitplan, erster Ausschnitt.
Ich kann da jetzt noch keinen genauen Zeitplan sagen, und zwar aus einem Grund, nicht weil ich was verzögern möchte, aber ich glaube, jeder versteht, dass wir im Moment sehr uns auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren, dass wir jetzt erstmal alles dafür tun, dass die 5. Welle so flach wie möglich bleibt.
Ja, die Moderatorin fragt nach und was alle wissen wollen, wahrscheinlich ist sie zugeschmissen worden mit der Frage da in ihrem Forum, das sind ja Zuschauerfragen. Wenn denn jetzt die Legalisierung noch so lange hin ist, bis dann irgendwann mal die Fachgeschäfte da sind und eben auch das mit der Konsumentenverfolgung dann abgeschafft ist, ob denn dann nicht schon mal die Entkriminalisierung der Konsumenten vorgezogen werden kann, weil das ja einfacher ist. Ja, die große Frage, die im Moment alle wälzen. Seine Antwort darauf ist folgende.
Naja, dazu zur sogenannten Depenalisierung, also beispielsweise auch zur Einstellung bei geringen Mengen, da gibt es ja in vielen Bundesländern auch schon Programme für. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt völlig unmöglich ist.
Ja, das ist allerdings eine Formulierung, die zeigt, dass der Herr Buschmann jetzt nicht gerade ein ausgesprochener Drogenpolitiker ist. Ja, sehr schwammige Aussage. Entpenalisierung heißt sowas wie, wird nicht bestraft. Ja. Aber was soll das jetzt bedeuten? Ja, was will er jetzt damit sagen? Will er damit sagen, dass jetzt wir trotzdem weiter Strafverfahren eröffnen, dass die gar nichts machen wollen vor der Legalisierung, bevor wir den Markt regulieren vernünftig, dass die bis dahin den Besitz eines Krümels weiterhin eine Straftat sein lassen wollen? Oder will er sagen, dass das mal die Bundesländer regeln sollen und dass die das auf Bundesebene nicht machen? Oder wahrscheinlich will er einfach nur sagen, er hat noch gar keine Ahnung, wie er das machen soll, aber er guckt dann mal irgendwann. Ich nehme an, dass das darauf rausläuft. Ja, das kann ja jedenfalls nicht angehen, das ist ja unser Thema. Deswegen fragen ja auch alle, ja, hunderttausende Strafverfahren pro Jahr, 83% gegen Konsumenten. Soll das so weitergehen noch 2 Jahre? Das kann ja wohl nicht sein. Naja, das war seine Antwort. Ja, aber wenn es dann nochmal ums besonders schnelle Handeln geht, ja, das kann man nochmal bestätigen hier, letzter Ausschnitt.
Aber wenn ich im Moment unseren Gesundheitsminister, der für das Betäubungsmittelgesetz ja zuständig ist, darauf anspreche, dann sagt er mir natürlich, das ist ein wichtiges Thema, ich werde mich darum kümmern.
Aber nicht jetzt, genau.
Aber nicht jetzt, genau.
Was das konkret bedeuten kann, was er da gesagt hat, der gute Herr Buschmann, das zeigen nämlich die Linken in Brandenburg. Die haben jetzt gerade einen Antrag eingebracht in den Landtag in Brandenburg, dass die Konsumenten entkriminalisiert werden sollen, dass man die Möglichkeiten da auf Landesebene ausschöpfen soll. Konkret haben die beantragt, dass bis 6 Gramm Cannabis die Strafverfahren immer eingestellt werden müssen und bis 15 Gramm können. Dass bis 6 Gramm immer eingestellt wird, ist in Brandenburg bisher nicht so. Ja, die haben da so eine ermessensschwammige Spielraumgeschichte. Ne? Die Staatsanwälte können einstellen, wenn sie Lust haben, wenn nicht, dann nicht so ungefähr. Ne? Also auf jeden Fall eine Verbesserung. Aber es bleibt zum Beispiel hinter dem zurück, was in Berlin schon Realität ist, nämlich immer einstellen bis 10 Gramm und dann ermessen Spielraum bis 15. Ja, da ist dieser Antrag noch dahinter geblieben. Die Abgeordnete Marlene Block erklärt den Antrag bei der Einbringung im Landtag. Da kommen auch ein paar Ausschnitte, hier der erste.
Ich möchte meine Rede ausnahmsweise nicht mit einem Dank beenden, sondern diesen voranstellen. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die sich in den vielen Jahren für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt haben und immer noch für die Entkriminalisierung streiten. Menschen wie der Richter am Amtsgericht Bernau, Andreas Müller, die Organisation LIEB, der Handverband und viele MitstreiterInnen und Patientinnen, Konsumentinnen und Kolleginnen in vielen verschiedenen Parteien. Dank eures jahrelangen Einsatzes ist nun eine Legalisierung in greifbarer Nähe.
Wow, die hat DHV gesagt, ja, Handverband. Habt ihr gesehen, unsere Arbeit bringt was, ja, wird in den Parlamenten thematisiert. Nächster Ausschnitt.
Der Handverband geht monatlich von deutschlandweit 15.000 Delikten aus. Und die muss ja jemand bearbeiten. Das sind PolizistInnen, StaatsanwältInnen, RichterInnen, soziale Dienste. Und wir hören hier genug von Überlastung und fehlenden Kapazitäten an anderen Stellen. Was könnte man mit den freien Ressourcen alles tun? Hasskriminalität wirksamer bekämpfen, Wirtschaftskriminalität besser verfolgen und den Kampf gegen die organisierte Kriminalität wirksamer führen.
Habt ihr gehört, ja? Handverband, schon wieder. Ja, jetzt spenden. Unsere Arbeit wirkt ja, eure Spenden wirken ins Parlament rein. Herrlich. Aber jetzt genug mit Handverband an der Stelle. Jetzt nächstes Zitat.
Aber es scheint der Gedanke vorzuherrschen, was geht uns das in Brandenburg an? Können wir nicht einfach warten, bis die Regelungen im Bund getroffen werden? Wir sagen nein, die Kriminalisierung von Cannabiskonsumentinnen muss auch mit den landesrechtlichen Mitteln sofort beendet werden.
Ja, das ist sicher keine blöde Idee, ja, wenn jetzt die Bundesländer schon mal ihre Möglichkeiten ausschöpfen, die sie haben zur Entkriminalisierung der Konsumenten. Findet bestimmt auch der Buschmann gut, aber dazu noch ein letztes Zitat.
Wir können nicht noch Monate oder wie ich befürchte Jahre warten, bis auf Bundesebene Regelungen zur vorläufigen Entkriminalisierung oder zur Umsetzung der geplanten Legalisierung erlassen werden. Es ist niemandem zu vermitteln, dass wir zwar klar für die Legalisierung sind und dann zulassen, dass wir KonsumentInnen, und nur um die geht es hier, noch Jahre verfolgen und wirksame Maßnahmen zum Jugendschutz nicht ergreifen. Menschen dürfen auch in Brandenburg nicht weiter bestraft werden für etwas, das wir nicht mehr für strafwürdig halten.
Ja, dann, liebe Landespolitiker in ganz Deutschland von oben bis unten, schöpft eure Möglichkeiten aus, ja, sicherlich nicht verkehrt. Da kann man schon mal ein bisschen was machen. Und vor allen Dingen können diese Geschichten mit der geringen Menge schnell umgesetzt werden. Per Verordnung ist keine Gesetzänderung, auf Landesebene nicht. Das geht rucki zucki, wenn sich alle einig sind. Aber das ist keine Lösung, muss man auch dazu sagen. In vielen Bundesländern hockt ja sowieso die CDU in der Regierung. Die sind ja eh nicht dafür und die werden das jetzt auch nicht machen, weil die Ampel irgendwann Cannabis legalisieren will. Ne? Aber nicht jetzt. Ich kann sich auch nicht vorstellen, dass der CSU-Söder-Ministerpräsident da in Bayern hockt und sagt, doch, der Olaf will in 5 Jahren hier ein Geschäft eröffnen in München, kann ich nichts gegen machen. Also sage ich jetzt schon mal gleich, wir lassen die Kiffer laufen. Ja, das ist schwer vorstellbar. Das heißt auch, egal ob sie es machen oder nicht, es wird immer weiter Strafverfahren geben. Der Besitz des geringsten Krümels ist eine Straftat, wird zur Anzeige gebracht und irgendwann, gnädigerweise, werden dann die Staatsanwälte die Strafverfahren einstellen. Das kann nicht die Lösung sein, zumal das ja auch weiterhin die Polizei mit hunderttausenden Strafverfahren sinnlos belastet. Also liebe Ampel, ja, das ist euer Ding. Ihr müsst das jetzt regeln, auch vor der großen Legalisierung, da nicht im Klein-Klein der Bundesländer zu verharren und denen das zu überlassen. Ins Betäubungsmittelgesetz muss reingeschrieben werden, der Besitz einer geringen Menge zum Eigenverbrauch ist nicht strafbar. Das ist dann keine Straftat mehr, ist vollkommen legal und die Leute werden in Ruhe gelassen. Die Polizei muss nichts machen. Wunderbar, dann sind alle happy. Und das ist nach wie vor die Erwartung. Die ersten 100 Tage bitte, ja, um das umzusetzen. Muss nicht vor Weihnachten sein, das sehe ich ein, hat das nicht klappt, aber dann schon. Schluss mit Krimi. Das passt auch an der Stelle hervorragend. Unser Leitspruch, Schluss mit Krimi, jetzt ist wirklich Zeit. Wie viel Gramm das dann genau sind im ersten Schritt, die man da legal mit sich rumschleppen kann, da können wir dann nochmal drüber reden. Ja, das hält nicht so genau. Legaler Besitz von geringen Mengen wäre auf jeden Fall schon mal super. Bis zur Wahl, jetzt wo dieser spektakuläre Beschluss kam zur Legalisierung, waren ja kommunale Modellprojekte zur Cannabisabgabe das große Ding, ja, das größte Wurf, der diskutiert wurde in Deutschland. Und ja auch eine gute Sache, dass eben erste Parlamente einen Legalisierungswunsch haben, eine Mehrheit dafür da war, aber eben das Beste, was die Städte machen konnten, so ein Modellprojekt ist. 2 von denen wurden bisher vom BfArM abgelehnt, die zuständige Bundesbehörde, vor vielen Jahren im Bereich Friedrichshain-Kreuzberg, in diesem Bezirk von Berlin, und ein Antrag von Münster. Das waren die 2 in diesem Jahrtausend zumindest, ja, in den 90ern wurde schon mal ein Antrag abgelehnt aus Schleswig-Holstein. So, und Berlin hat auch einen Antrag gestellt, ist vom BfArM auch abgelehnt worden. Der 3, aber das ist noch nicht vorbei. Berlin hat Widerspruch eingelegt und dann als erste Stadt geklagt. Deswegen unter anderem ist es eben nach wie vor Thema, das Verfahren steht noch aus. Und das ist jetzt eigentlich natürlich, das kommt jedem bedeutungslos vor. Ja, erzählen die alle, was erzählt ihr jetzt da von Modellprojekten? Das stimmt auch, wenn die Legalisierung kommt, hat sich das Thema Modellprojekte erledigt und wir brauchen die eigentlich auch nicht. Ja, es gibt genug Erkenntnisse, dass die Legalisierung viel sinnvoller ist als alles andere. Und es ist vielleicht aber auch nicht schlecht, einen Plan B zu haben. Ja, wie gesagt, es ist noch nicht sicher mit der Legalisierung, da kann noch alles Mögliche dazwischen kommen. Und mit diesen Plänen, ja, gerade dass Berlin da dran bleibt, das auch im neuen Koalitionsvertrag hier, Berlin hat ja auch eine neue Landesregierung jetzt, da steht es auch nochmal drin, die wollen das weiter verfolgen. Und jetzt nicht einfach irgendwie liegen lassen, als Plan B sozusagen nicht verkehrt. Aber was eben auch noch dazu kommt, ist, dass Berlin diesen Antrag gar nicht veröffentlicht hat damals, als einzige Stadt. Alle anderen waren sofort bekannt, nachdem die gestellt wurden, Berlin nicht. Und dann haben wir das per Informationsfreiheitsgesetz rausgeholt, sozusagen aus der Berliner Verwaltung. Da gibt es so eine schöne Seite, Frag den Staat, wo man eine Anfrage machen kann, wo die alles gleich richtig formulieren, per E-Mail abschicken und so, geht alles automatisch fast. Und zack, hatten wir diesen Antrag aus Berlin. Ist auch schon ein bisschen länger her, das liegt seitdem rum, weil immer was Wichtigeres zu tun war. Aber jetzt haben wir da uns nochmal das genauer angeschaut und die Details aus diesem Antrag erstmals veröffentlicht, auch eben den Antrag selbst auch können sehen auf der Seite. Also nehmt das Ganze hier als Gruß aus vergangenen Zeiten, der hoffentlich nicht mehr relevant wird. Trotzdem interessant, was damals so besprochen wurde. Ja. Wir haben auch noch mehr Dokumente, weil auch Michael Greif, der langjährige Cannabis-Aktivist und Träger unseres Preises des Hanfadlers als Aktivist und Ortsgruppensprecher lange Jahre, auch zur gleichen Zeit eigentlich eine Anfrage nach Informationsfreiheitsgesetz gemacht hat und dabei noch weitere Dokumente rausgepresst hat, also die Widerspruchsbegründung, der Ablehnung des BfArM und so, dieses Hin und Her von wegen Einspruch und Gegenbescheid und so weiter. Das können wir alles angucken auf unserer Seite. Und Konkret steht in diesem Antrag drin, die Eckpunkte davon, es soll 2 Gruppen geben, 349 Personen, eine davon in Berlin, Cannabiskonsumenten allesamt sowieso, die in Berlin sollen legal versorgt werden mit Cannabis und die in Hamburg nicht. Die anderen 349 in Hamburg, ebenfalls ähnliche Großstadtverhältnisse, damit das möglichst vergleichbar ist, aber die müssen ihr Cannabis weiterhin vom Schwarzmarkt beziehen. Und diese beiden Gruppen sollen regelmäßig befragt werden, um zu gucken, inwiefern jetzt die Risiken des Konsums durch einen regulierten Handel verringert werden können. Ja, das ist im Grunde so grob der Tenor, der da rausgefunden werden soll. Was positiv ist an der Sache, soll nur 12 Monate laufen, also jetzt nicht 3 Jahre lang irgendwie und ewig die Debatte verzögern, ja, von wegen, okay, wir machen jetzt mal 5 Jahre nichts und gucken, was der Versuch da ergibt, sondern 12 Monate ist recht überschaubar. Aber es werden eben nur 349 Menschen, die Cannabis kriegen. Und ich sehe euch jetzt alle aufregen da zu Hause, ne, vom Sofa springen und schreien. Das kann ja wohl nicht wahr sein. 349 Leute, soll das ein Witz sein? Ja? Ja, aber das ist eben das, was uns droht. Wenn wir jetzt die Legalisierung nicht durchsetzen, dann sind wir wieder mit solchen kleinen Schrittchen unterwegs. Und es ist gut, dass wir die haben. Besser als gar keine Schrittchen. Ja? Aber ihr regt euch zu Recht auf. Ja, ihr dürft euch nur nicht nur aufregen, sondern müsst weiterhin aktiv bleiben für die Legalisierung. Dem DHV spenden und so weiter, ja, damit wir das jetzt hinkriegen und nicht am Ende dann doch diesen Gruß aus der Vergangenheit wieder aus der Schublade holen müssen. Mehr als 349 Leute sind auch kaum durchsetzbar, weil man mehr nicht braucht für ein statistisch signifikantes Ergebnis. Und die wollten ja diesmal klagen, das war von vornherein klar. Das heißt, sie mussten auch ein Setting aufbauen da versuchsmäßig, das wirklich auch wissenschaftlich begründet werden kann. Und wenn Berlin jetzt gesagt hätte, wir nehmen da 100.000 Einwohner mit ins Programm, ja, dann hätte BfArM sagen können, das ist kein wissenschaftliches Projekt, das ist Legalisierung ungefähr. Deswegen ging das nicht. Und was auch nicht so schön ist, mir nicht so gut gefällt, das Cannabis soll in Apotheken abgegeben werden. Das war wohl der Einfachheit geschuldet, weil da sowieso schon Cannabis ist sozusagen. Ja, dann war ja auch die Debatte, möglichst schnell die Shops umzusetzen. Ja, wir nehmen halt Apotheken, die haben das ja eh schon, die können das ja. Ne, aber die haben halt eigentlich nichts damit zu tun mit Abgabe von Genussmitteln. Insofern ist das auch so ein bisschen so ein Workaround und nicht die optimale Lösung. Naja, nicht unser großer Traum, weder beim Hanfverband noch bei euch da draußen sicherlich. Aber weitermachen mit der Legalisierung, sonst haben wir ein Modellprojekt. Die Polizei ist ja auch ein Problem. In dieser ganzen Geschichte, nicht nur im Alltag der Hanffreunde ist die Polizei ein Problem, sondern in dieser ganzen Cannabis-Debatte, in den Medien, ich sage immer gerne, der größte Gegenspieler ist eigentlich die Polizei und nicht irgendwelche Pharma-Lobbys oder so. Und gerade die Vertreter der Polizeigewerkschaften, die lassen sich immer gerne mit komplett sinnlosen Wortfetzen irgendwie zitieren, die teilweise auch wirklich interessant sind, was die sich da überlegen, wie die für das Verbot argumentieren. Und ein Beispiel bringe ich euch hier mal kurz von Rainer Wendt. Der ist der Vorsitzende der DPOLG, Deutsche Polizeigewerkschaft, und quasi der Sinnlos-Weltmeister. Und das Zitat kommt aus einem schwedischen TV-Beitrag über die Legalisierung in Deutschland. Ich komme da auch drin vor, aber Wendt ist besser an der Stelle und den zeige ich euch.
Und der Jugendschutz funktioniert jetzt schon nicht, wie wir an vielen Stellen leider sehen.
Ja, Jugendschutz funktioniert nicht auf einem Schwarzmarkt. Ja, dann dürfen wir auf gar keinen Fall was anderes machen, sondern das muss so bleiben. Das ist eine super Logik. Immer wieder schön. Tolles Argument eigentlich für die Legalisierung, dass der Jugendschutz auf dem Schwarzmarkt nicht funktioniert. Aber ja, ich hoffe, das verstehen viele Leute. Andererseits, so ein einzelner Satz im TV, der rauscht dann doch schnell an einem vorbei. Und unser einer denkt sich dann so, was hat der gerade gesagt? War das nicht total sinnlos? Und dann ist es aber 2 Sekunden, hat man später wieder vergessen. Und die Oma Erna sagt, oh, der Polizist ist gegen Legalisierung. Mehr werden viele wahrscheinlich gar nicht denken dabei. Aber da, weil das eben so flüchtig ist, diese kleinen TV-Ausschnitte, hat jetzt die GDP, Gewerkschaft der Polizei, beziehungsweise konkret die Abteilung Zoll- und Bundespolizei von denen, haben sich wohl gedacht, wir müssen diesen geballten Unsinn jetzt nochmal schön schriftlich als Stellungnahme zusammenfassen, damit auch jeder nachvollziehen kann, dass es komplett unlogisch ist, das Ganze. Das haben sie gut hinbekommen, ja, das ist so schön so ein Statement irgendwie. Da werde ich ein bisschen jetzt daraus vorlesen. Ja, müsst ihr ein bisschen Geduld haben sozusagen. Leider keine Video-O-Töne davon, aber es ist wirklich zu schön. Link in der Videobeschreibung, ja, könnt ihr euch das ganze Ding nochmal angucken. Und es geht erstmal los, wir schauen uns mal kurz zusammen in einer persönlichen Story von einem Frank Buckenhofer, das ist der Vorsitzende von der Abteilung Polizei Zoll in der GdP. Der ist in den 90er Jahren hängen geblieben und hat da schon Kiffer an der holländischen Grenze gejagt, die dann eben drüben in den Coffeeshops waren. Und dann geht's weiter. Das Problem war allerdings schon damals, dass dem legalen Verkauf der Konsumeinheiten über die Ladentheke in den benachbarten Niederlanden ein schwunghafter illegaler Versorgungsmarkt der erlaubten Abgabestellen zugrunde lag, der sich im Laufe der Jahre zu einem gefährlichen Tummelfeld der organisierten Kriminalität entwickelt hat, der auch zum Zweck der Versorgung der Legalverkäufer an die kleinen Konsumenten und zur Sicherung seiner gigantischen Drogengewinne brutale Bandenkriege vom Zaun brach, deren Protagonisten auch von Mord, Totschlag, Folter, Erpressung und Raub nicht zurückschreckten. Also Monstersätze formulieren könnte ich schon mal super. Das Beispiel Holland ist natürlich, das bringen die immer wieder, man hört gerade ständig Zitate von irgendwelchen Polizeivertretern, die auf Holland verweisen, wie schrecklich die Legalisierung wäre, da würden sich nur noch Mord und Totschlag, ja, durch Legalisierung. Und das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil in den Niederlanden ist Cannabis ja gar nicht legalisiert. Ja, das wissen die ja auch. Nur die Abgabe in den Shops wird geduldet, aber alles, was dahinter steckt, Großhandel, Anbau, Import und so weiter, das ist halt genauso exklusiv illegalen Strukturen überlassen wie bei uns. Und die tun ja auch gleichzeitig so im Prinzip, als wenn wir jetzt nicht irgendwelche Probleme mit Rocker-Gangs und Clans hätten und so weiter, die wir auch mästen mit eben der Illegalisierung, die sich da dumm und dämlich verdienen. Und als wäre das nur in Holland der Fall. Aber das hat eben auch überhaupt nichts mit der Legalisierung da zu tun. Und das kann man hier schön nachvollziehen, weil, wie ich das gerade vorgelesen habe, ja, wenn man diesen Monstersatz ein paar Mal liest, dann merkt man ja, er sagt das ja selber. Ne? Also im Grunde ist das Problem mit den Kriminellen, liegt ja daran, dass eben in der Hintertür der Coffeeshops eben illegale Strukturen sind. Und gleichzeitig sagt er aber auch, ja, es soll nicht legalisiert werden deswegen. Das ist komplett sinnlos. Ja, da könnte man vielleicht noch die Behauptung rauslesen, dass durch die Coffeeshops der Konsum gestiegen ist und deswegen mehr Kriminelle daran verdienen. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Ja, da gehen sie auch gar nicht drauf ein, auf die Konsumstatistiken. Der Konsum ist ja gar nicht höher als sonst in Europa großartig, in den Niederlanden. Ist das auch Quatsch. Da kann man sich halt nur fragen, haben die echt so ein tierisches Logikproblem im Kopf oder ist das einfach schlicht gelogen? Ja, weiß man nicht so genau. So geht das dann auch munter weiter. Wenn nun die Koalitionäre das Kiffen durch kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ermöglichen wollen, entsteht damit zugleich auch ein weitaus größerer Bedarf an behördlicher Überwachung, Kontrolle und weiterhin auch eine umfangreiche und nötige Bekämpfung des Schmuggels und des Schwarzmarktes, mahnt Frank Buckenhofer. Ja, logisch entsteht der Bedarf bei behördlicher Überwachung. Ja, das ist ja der Sinn der Sache, dass man den Laden endlich da, den Markt endlich überwacht. Genau mit demselben Argument könnten die ja sagen, wir verbieten jetzt Kaffee und Brokkoli, ja, weil das muss ja auch die Lebensmittelüberwachung irgendwie überwachen. Lauter Behördenarbeit, ja, ganz furchtbar, alles verbieten, kann man sich das sparen. Also was ist das für eine Logik? Unglaublich. Und gleichzeitig zu argumentieren, dass genauso ein großer Bedarf da ist, den Schwarzmarkt zu überwachen. Ja, klar, wird noch ein paar Leute geben, die illegal verkaufen, da hat man ein paar Verfahren noch, aber doch keine 200.000 Strafverfahren und 180.000 gegen Konsumenten, da fällt ja alles weg. Und so zu tun, als wäre das genau derselbe Aufwand, ist auch totaler Blödsinn. Naja, geht weiter. Selbst die in Deutschland legalen und streng kontrollierten Produkte wie Zigaretten oder Wasserpfeifentabak sind bei der organisierten Kriminalität als lukratives, deliktisches Gut zur großen Gewinnerzielung hoch im Kurs. Bei Cannabis wird das nicht anders werden. Also ja, klar, es gibt tatsächlich einen Schwarzmarkt für Tabakprodukte, weil die Steuern auf Tabak sehr hoch angesetzt sind mittlerweile. Das provoziert halt hohe Gewinnspannen, wenn man Steuern nicht bezahlt. Und dann lohnt sich halt irgendwann auch ein Schwarzmarkt. Das kann man steuern als Staat. Ja, muss man halt die Steuern nicht so hoch treiben, wenn man den nicht haben will, diesen Schwarzmarkt. Aber der ist ja auch nicht so riesig. Markt ja vielleicht mal grob geschätzt, habe nicht nachgeguckt, jetzt extra 5% oder was des Marktes ist vielleicht ein Schwarzmarkt bei Tabak. Oder müsste ja Tabak jetzt verboten werden, ne? Weil eben 100% Schwarzmarkt scheinbar besser ist laut GdP als 5% Schwarzmarkt. Also diese ganze Unlogik wird noch schön irgendwie im Detail nachvollziehbar erläutert und erklärt. Zum Beispiel wird auch genau erläutert, welche Behörden was konkret tun müssen, um eben eine vernünftige Überwachung des Cannabismarktes zu gewährleisten, ja, und gleichzeitig, dass das irgendwie schlimm wäre. Kann ich jetzt nicht alles vorlesen, dauert viel zu lange, aber Fazit nochmal kurz. Alles in allem wird in solches Vorhaben eine deutliche Mehrbelastung für die Zoll- und Polizeibehörden, aber auch für die Behörden der Lebensmittel- und Gewerbeaufsicht. Ich glaube, da fehlt ein Verb. Mögliche Steuereinnahmen, auf die immer wieder gern hingewiesen wird, bieten nur einen noch größeren finanziellen Anreiz für Kriminelle. Beim Zoll fehlen schon jetzt die Einsatzkräfte zur wirksamen Drogenschmuggelbekämpfung und zur Bekämpfung der illegalen Märkte mit grundsätzlich legalen Produkten, wie zum Beispiel beim Zigarettenschmuggel. Eine Cannabis-Legalisierung würde diesen Zustand verschärfen. Okay, die wollen Personal haben mehr. Wahrscheinlich ist das eigentlich der ganze Sinn. Die haben nur gesagt, oh, Cannabis-Legalisierung, wir brauchen mehr Personal. Wir müssen durchsetzen, dass wir mehr Stellen kriegen bei der Bundespolizei und beim Zoll. Und dann schreiben wir irgendwas dazu. Ja, lass mal einen Praktikanten irgendwas schreiben. Hauptsache, wir fordern mehr Personal. Vielleicht läuft das einfach nur darauf raus. Naja, jedenfalls dieses Zeug hier schwadroniert eben Polizist, dass jetzt da so viel Überwachung nötig wäre im legalen Markt, der 40% seines Arbeitslebens damit vergeudet hat, ja, Kiffer zu jagen an der holländischen Grenze, völlig sinnlos, und der sich jetzt beschwert, dass da Arbeit investiert werden soll, um den Markt zu überwachen. Das ist wirklich unglaublich. So was Unlogisches, so viel auf einem Haufen hat man wirklich selten gesehen. Könnt ihr alle nochmal lesen, ja, zeigt das eurer Oma und sagt ihnen, das sind die Argumente, die Polizei gegen die Legalisierung hat, weil das im Fernsehen zu schnell geht. Da kannst du das nochmal nachlesen. Ja, faszinierend. Ja, machen wir weiter mit der nächsten Nachricht, und zwar, dass der Marktplatz Torres sich verabschiedet hat. Ja, die sagen einfach, wir gehen jetzt, der wird geschlossen. Und das ist einer der größten Online-Plattformen für den Handel mit Cannabis in der EU, sagt der Standard jedenfalls aus Österreich. Und so weit ist normal hier kein großes Thema. Ja, ich sage nicht ständig an, irgendwo macht eine neue Handelsplattform wieder auf und zu und so. Aber in dem Fall ist interessant, dass die von sich aus aufhören. Ja, die haben einfach den Verkäufern und Kunden und den Verkäufern mitgeteilt, dass sie jetzt da bald aufhören, ne, dass keine Verkäufe mehr möglich sind. Aber sie lassen die Plattform noch ein paar Wochen online, damit die letzten Bestellungen noch abgewickelt werden können. Vielleicht noch ein paar Kundenkonflikte. Ja, meine Ware ist nicht angekommen, dass die Händler da nochmal schön irgendwie für Ersatz sorgen können und nochmal hinschicken und so, alles schön abgewickelt. Echte Ehrenmänner, ja, die hauen nicht einfach ab, sondern regeln das alles schön ordentlich da und gehen dann. Ja, schon außergewöhnlich. Normal werden solche Leute erwischt und die werden dann aufgehört, ja, und die hören nicht von alleine auf. Und jetzt gehen die scheinbar in Rente mit ein paar Millionen, nehme ich mal an. Ja, so Rente mit 35, so, wenn wir schon dreimal genug dafür, ne, jetzt hören wir einfach auf. Man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist, so wie die Merkel, ja, nicht durch eine Wahlniederlage abtreten, sondern auf dem Höhepunkt der Beliebtheit, ja, geht man dann, und dann hat man halt irgendwie ein super Image danach weiterhin, toll. Ja. Und kann natürlich auch ganz andere Gründe haben, dass die doch vielleicht irgendwie den dazu heiß wird, das Ganze, haben die GDP auf den Fersen oder so, den Herrn Buckedings, dann wird es übel und dann sagen die, hauen wir lieber vorher ab. Dann haben wir die Taliban-Story. Das ist der letzte Punkt. Staffel 1, Folge 3. Ja, ich habe ja die letzten beiden Male hier schon die irre Taliban-Story, dolle Geschichte erzählt. Wer die Folge 1 und 2 noch gucken will, ja, der kann sich ja die letzten Ausgaben angucken, der DHV-News. Oder noch besser, macht er hier Pause jetzt. Dann guckt er erstmal Folge 1 Taliban, Folge 2 Taliban, dann wieder hier rein und Folge 3. Und dann weiter gucken. So, ich mache nur deswegen nur ein ganz kurzes, was bisher geschah, ja, weil die anderen wieder selber gucken. Da ist eine deutsche Firma, die hat mit den Taliban einen Deal gemacht, dass für ein paar hundert Millionen Dollar in, oder Euro in Afghanistan eine Fabrik für Cannabisprodukte aufgebaut werden soll. Und angeblich soll das jetzt vor allen Dingen den armen Menschen da in Afghanistan zugutekommen, denen Einkommen ermöglichen und so, ne? Also richtig gut für die Menschen und so. Und da muss man halt jetzt mit den Taliban rumverhandeln, weil das geht eben nicht anders. Und jetzt wundert sich diese Firma, dass die Taliban da nicht anerkannt werden und diese Geschäfte da nicht machen können soll. Das war jetzt der Stand der Dinge. Und jetzt hat der Geschäftsführer dieser Firma, Zielfarm in Kurzform, Werner Zimmermann hat eine Pressemitteilung rumgeschickt. Ja, die haben wir auch bekommen, hat uns auch geschickt. Also scheinbar haben die uns auch mit auf dem Fokus als Nachrichtensender, der über diese Geschichte erzählt. Die Weiß hat dann das aufgenommen, hat mit dem Mann telefoniert, sich das alles erzählen lassen und wirklich ausgiebigst und ausführlichst den Hintergrund beleuchtet. Und jetzt würde man ja denken, nach diesem ganzen Theater in Medien, ja, international, er hat auch gesagt, er kommt noch zum Schlafen, andauernd irgendwer anruft und so aus der ganzen Welt. Da denkt man, der macht jetzt Schadensminimierung, ja, richtig so PR-Fachmann-mäßig und er sei falsch zitiert worden zum Beispiel und Taliban sind voll böse und die armen Bauern da in Afghanistan oder irgendwie so in der Art. Ne? Aber nee, der hat den Deal mit der alten Regierung ausgehandelt, das ist das Einzige, was vielleicht noch schadensbegrenzend ist. Er hat nicht erst, als die Taliban da angefangen zu verhandeln, sondern auch mit der alten Regierung schon drüber geredet und hat mit den Taliban halt einfach weitergemacht. Und er will zum Beispiel auch, sagt er, demnächst nach der Legalisierung in Deutschland mit dem Hasch da von den Taliban versorgen. Und findet das ganz normal, weiß gar nicht, wieso sich die Leute darüber aufregen. Und der soll auch ein Monopol ausgehandelt haben da bei den Taliban, also nur seine Firma letztendlich dann international mit Hasch aus Afghanistan handeln darf, ja, unglaublich. Sehr lukrativ. Und ein Zitat aus dem Artikel von Weiß: Doch das scheint momentan in weiter Ferne. Die Vereinten Nationen gaben Anfang Dezember bekannt, die Taliban-Regierung bis auf Weiteres nicht offiziell anzuerkennen. Deshalb muss ich den Innenminister dabei unterstützen, mit jedem einzelnen Land Verträge auszuhandeln, damit es überhaupt zu legalen Geschäften kommen kann. Wir sind ja keine Kriminellen, sagt Zimmermann. Ja, er will sogar jetzt gar keine illegalen Deals da machen und Taliban-Hasch einfach so durch die Gegend schicken, sondern richtig legal. Und er hilft jetzt den armen Taliban, die nirgendwo anerkannt werden, dann eben einzelne Verträge mit Ländern zu machen. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ja? Problembewusstsein gleich null. Wenn es nach ihm gehe, hätte die Bundesregierung die neue afghanische Regierung vom ersten Tag an anerkennen müssen, sagt er. Eine Außenministerin, die den Moralfinger in den Himmel streckt, ist ungefähr das Schlimmste, was dem afghanischen Volk hätte aktuell passieren kann. Ja, also Baerbock. Da würde ich ja doch sagen, die Taliban sind schlimmer für das afghanische Volk als Baerbock, wenn die auf die Unterdrückung in Afghanistan aufmerksam macht unter den Taliban. Ja, was ist jetzt schlimmer? Also das ist doch irgendwie fragwürdig. Und dann geht es so weiter. Wirkliche Gleichberechtigung wird in Afghanistan nicht mehr zu meinen Lebzeiten herrschen. Aber nicht, weil ich die Regierung unterstütze, sagt da der Kollege Zimmermann. Also das ist schon eine ziemlich erstaunliche Strategie in der Krisenkommunikation, nach dem Mediendesaster in Bezug auf seine Firma. Ja, läuft er da hin und sagt, ja, Taliban, was soll das? Was habt ihr für ein Problem mit denen? Naja, es stehen noch mehr schräge Sachen in dem Artikel, empfehle ich also wirklich auch nochmal zum Lesen. Ich habe nicht alles erzählt hier. Eine Sache nenne ich noch, dass der auch Morddrohungen bekommt, hat er erzählt, von europäischen Drogenbanden, denen er jetzt da wohl im Weg ist mit seinem Deal, den er in der Quere kommen könnte. Ja, also er lebt gefährlich, der Mann. Aber lest selbst. Und damit bin ich beim Termin der Ortsgruppe in Rhein-Neckar am Dienstag, 28. Dezember. Die einzige Ortsgruppe, die dieses Jahr noch was macht, zwischen den Tagen da noch unterwegs ist. Aber wir vom Handverband hier sind noch unterwegs mit dem Livestream. Nicht vergessen, Donnerstag, 30. Dezember. Nicht vergessen, Freitag, 31. Dezember, keine DHV-News. Erst wieder im Januar. Also Livestream gucken, Live-Spendengala und wer da nicht dabei sein kann, darf auch gerne vorher schon spenden und auch gerne noch nachher. Das geht noch bis zum 15.01. Bis dahin wollen wir noch einen Haufen Geld zusammenkriegen, damit wir nächstes Jahr Legalisierung kriegen und nicht Modellprojekte. Das war's für heute. Liked dieses Video. Habt schöne Festtage hier, ne? Ist ja Weihnachten. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Das sind so die Sachen, die man so sagt am Ende, ne? Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.